Erotic Morning Lounge. Heute mit einer Leseprobe aus Teil 3 von Im Bann der Lilie von Carol Grayson.
Dieser Hengst ist ein Blender, Monsieur. Er taugt nichts für die Zucht. Glaubt mir, seine Beine sind viel zu dünn,
sagte Claude Devereaux, der hinter Marcel Saint-Jacques stand, als dieser in aller Herrgottsfrühe die Pferde auf dem Marktplatz begutachtete. Zwei tragende Stuten hatte er bereits gekauft, drei weitere interessierten ihn ebenfalls. Und dann dieser herrliche kleine dunkelgraue Hengst, der mit wachem Auge und kräftigen Gliedern an der Kette tänzelte. Marcel blickte sich erstaunt um. Ein grauhaariger, distinguierter Herr in gepflegter Kleidung blickte ihn freundlich an. In der Hand trug der einen Gehstock mit Silberknauf.
»Gestatten, Devereaux, ich bin Bankier und vertrete die Interessen einiger meiner Kunden hier«,
stellte er sich vor und zog den Hut. Marcel nannte ihm aus Höflichkeit ebenfalls seinen Namen. Es war noch kühl an diesem erwachenden Morgen und er nahm weder Schal noch Hut ab. So dick vermummt machte er den Eindruck eines fröstelnden, verwöhnten Aristokraten. Offenbar war der ältere Herr von einem Adelstitel beeindruckt, denn seine Freundlichkeit verstärkte sich noch.
»Ich nehme an, dass auch ihr in Geschäften nach Paris gekommen seid?« fragte er nach.
Marcel nickte nur und wandte sich wieder dem Verkäufer des Hengstes zu. Devereaux blieb dennoch hinter ihm stehen.
»Woher kommt dieses Pferd?« wollte der Chevalier jetzt wissen.
Der spitzfindige Händler strahlte ihn an.
»Aus dem Morgenland, Monsieur. Allerbestes Berberblut. Erst 6 Jahre alt, kaum geritten, aber er vererbt Stärke und Ausdauer. Ich versichere es euch.«
Zum Beweis legte er sogar theatralisch die Hand auf sein Herz. Marcel musste ob dieser übertriebenen Geste lachen.
»Schon gut, mein Bester, aber ich gebe nicht mehr als 30 Gulden für ihn, wenn er keine Papiere hat.«
Der Händler protestierte lautstark.
50 müssten es mindestens sein, beharrte er.
Marcel seufzte. Immer diese gierigen Sterblichen.
»Also gut. 35, und das ist mein letztes Wort, und 5 für den Transport«,
sagte er mit fester Stimme, die keinen Widerspruch mehr duldete. Der Händler reichte ihm flugs die Hand zum Einschlagen.
»Perfekt, bringt ihn in mein Palais in der Rue Givenchy. Ich will mich von seinen Qualitäten selbst überzeugen. Die beiden Stuten nach Schloss Châtellerault und die drei braunen dort auch.«
Er wies auf die Stuten, mit denen er bereits geliebäugelt hatte. Dabei übergab er dem Händler einen prall gefüllten Lederbeutel. Der Verkäufer verneigte sich kriecherisch.
»Sehr wohl, Euer Gnaden, die Pferde werden euch unverzüglich zugestellt.« »Ich fürchte, ihr habt mit dem Hengst einen Fehler gemacht, wohingegen die Wahl der Stuten vortrefflich war«,
mischte sich der distinguierte Herr hinter ihm erneut ein. Marcel wandte sich ärgerlich um und erntete ein beschwichtigendes Lächeln.
»Verzeiht, dass ich mich ungefragt in eure Angelegenheiten eingemischt habe. Bitte erweist mir und meiner Frau als Entschuldigung für mein ungebührliches Verhalten die Ehre eures Besuchs.«
Marcels Ärger wandelte sich in Erstaunen. Was wollte der Mann von ihm? Warum lud er einen völlig Fremden in sein Haus ein, dessen Gesicht er nicht einmal richtig erkennen konnte?
»Ich würde nicht allein kommen«,
warnte er ihn deshalb vor. Sein penetranter Berater ließ sich nicht beirren.
»Eure Gattin ist natürlich ebenfalls willkommen.« »Es handelt sich nicht um meine Gattin, sondern um mein Cousin«,
korrigierte Marcel. Das Lächeln des Pariser Bankiers verstärkte sich erneut.
»Umso besser. Ich erwarte euch um 8 zum Abendessen in der Rue Garamond Nummer 15.
Das war eines der nobelsten Viertel. Der Herr zog seinen Hut zum Abschied und wandte sich um.
»Essen ist für Vampire weder notwendig noch wünschenswert.
Sollten es die gesellschaftlichen Verpflichtungen erfordern, so beschränkten sich die Untoten allgemein auf flüssige Nahrungsaufnahme. In diesem Fall trieb die Neugier Marcel und Silvio dazu, die mysteriöse Einladung anzunehmen. Beim Kennenlernen der Bankiersfamilie, die aus Jeanine Devereaux, der Dame des Hauses, und aus den Zwillingen Marie und Clément bestand, erforschte der Chevalier die Gedanken, die dieser Einladung zugrunde lagen. Offenbar war dem wohlhabenden Papa daran gelegen, einen Adelstitel in seine Familie einheiraten zu lassen, um so den vorhandenen Reichtum noch zu untermauern. Und als Marcel auf dem Markt das Wort Schloss erwähnt hatte, war dies wohl der ausschlaggebende Punkt gewesen. Wie töricht diese Menschen doch waren! Was würden sie nur sagen, wenn sie wüssten, dass sie ein paar Blutsauger zum Essen eingeladen hatten? Bei dieser Vorstellung musste Marcel lachen. Zum Glück kam dieses Lachen gerade am Ende einer Anekdote, die der Bankier bei Tisch zum Besten gegeben hatte, so daß es nur Silvio auffiel. Dieser hatte eher mit Scheu die Familie begrüßt. Der in einfachen Verhältnissen aufgewachsene Junge musste sich an viele neue Dinge in der sogenannten guten Gesellschaft gewöhnen, die Marcel ihm zeigte. Noch immer besaß er ein angeborenes Misstrauen gegenüber den Hochwohlgeborenen. Geld hatte Silvio nie besessen. Den Umgang damit hatte Marcel ihm beigebracht, ebenso wie die Tischmanieren, an die er sich heute halten musste. Die beiden Vampire beließen es jedoch bei der Vorspeise, einer klaren Suppe, die sie nur zögerlich auslöffelten. Die Hauptspeise lehnten sie ab.
»Verzeiht, aber wir sind gerade erst von einer schweren Erkältung genesen, daher unser geringer Appetit«,
entschuldigte der Chevalier ihrer beider Nahrungsverweigerung. Auf diese Weise erklärte er auch nochmals den ungewöhnlichen Aufzug frühmorgens auf dem Viehmarkt. Die Familie gab sich mit dieser Erklärung scheinbar zufrieden und fuhr mit der reichhaltigen Mahlzeit fort, während Marcel und Silvio nur noch an den Gläsern mit dem schweren spanischen Rotwein nippten. Jedoch ruhten die Blicke der beiden heranwachsenden Kinder neugierig auf den außergewöhnlich gut aussehenden Gästen. Die Tochter in einem altrosa Kleid wirkte fast noch kindlich naiv mit den hochgesteckten blonden Locken, der Stupsnase und den übergroßen Aquamarinaugen. Ab und zu kicherte sie, wenn ihr Vater wieder einmal einen Witz machte. Ihr Zwillingsbruder Clément besaß die gleichen Augen, trug sein Haar jedoch offen bis auf die Schulter des dunkelblauen Anzugs. Seine Gesichtszüge waren die eines Cherubs, ebenmäßig und von fast weiblicher Schönheit. Er war vom Charakter eher zurückhaltend und frönte der dichtenden Kunst, sehr zum Leidwesen seines Vaters, der sich einen Vollblutkaufmann als Nachfolger gewünscht hätte.
»Woher kommt ihr, Monsieur Barzini?« fragte Clément leise über den Tisch hinweg. Silvio hasste dieses Angestarrtwerden und wäre am liebsten wieder allein mit Marcel gewesen. Seine samtblauen Pupillen wichen den fremden Augen aus. Marcel betrachtete seinerseits diese Familie als eine Art Studienobjekt, gab sich ungezwungen und charmant. Er antwortete an der Stelle seines Freundes.
»Mein Cousin ist etwas schüchtern, verzeiht. Seine Mutter war Italienerin und sein Vater Engländer. Seit ihrem Tod habe ich ihn in meine Obhut genommen.«
»Wie freundlich von euch«, entzückte sich die Hausherrin. Ihr Gatte dagegen wunderte sich.
»Und auf welche Weise seid ihr nun verwandt?«
Marcel spürte, dass er einen Fehler gemacht hatte, ließ sich jedoch nichts anmerken.
»Über sieben Ecken, wie es in den Adelshäusern so üblich ist. Adoptionen, ihr versteht?«
Devereaux gab sich damit zufrieden und genoss weiter seinen Braten. »Was für ein Glück, dass ihr nur halb Engländer seid. Ihr wisst sicher, dass wir nicht gerade in Frieden mit den Engländern leben«, lächelte Marie darauf hin. »Aber auf welcher Seite würdet ihr im Kriegsfall wohl stehen, mein lieber Silvio?« Der Halbitaliener blickte hoch und ihr geradewegs in die aufdringlichen Augen, die ihn bisher verschlungen hatten. Sie hielt mit ihrem dummen Geplauder inne
und eine fast lähmende Stille breitete sich an der Tafel aus, nur unterbrochen von den Kaugeräuschen des Gastgebers.
»Auf Marcells Seite natürlich«,
gab Silvio gelassen zur Antwort, ohne den Blick von ihr zu wenden, bis sie ihre Augen beschämt niedersenkte. Die Stille löste sich von einem Augenblick auf wie eine Gewitterwolke, und die vorherige Heiterkeit kehrte zurück. Devereux ergriff sein Glas.
»Darauf trinken wir«,
forderte er auf. Danach ergriff die Dame des Hauses wieder das Wort. »Unsere Marie und wir freuen uns alle auf den Beginn der diesjährigen Ballsaison. Im Winter gibt es noch immer diese herrlich dekadenten Maskenbälle.« Marcel hob die Augenbrauen.
»Ja, genau. Maskenbälle, das Treffen der Intriganten, Mörder und Verräter in aller Öffentlichkeit. Sie schienen immer noch beliebt zu sein.«
»Werden die Herren uns in diesem Jahr Gesellschaft leisten?« fragte man sie nun gerade heraus. Gemeint war mit Sicherheit eher der Chevalier als sein Begleiter. Offenbar wollte das Bankierspaar ihre Tochter auf Biegen und Brechen verkuppeln.
»Ich bedauere, aber das Schloss bedarf meiner Anwesenheit. Die Stallungen müssen renoviert werden und die neue Pferdezucht sorgfältig aufgebaut, wie ihr euch denken könnt«,
lehnte Marcel höflich ab. Auf Maries Gesicht war die Enttäuschung deutlich abzulesen. Ihr Bruder neben ihr grinste vielsagend und zwinkerte Marcel verschwörerisch zu. In der Tat, ein recht interessanter Abend. Um die freundliche Einladung jedoch zu erwidern, lud der Chevalier die beiden Geschwister zu einem Opernabend ein. Dieser sollte bereits morgen stattfinden, da die Heimreise nach dem Pferdekauf kurzfristig geplant war. Sofort schien das Mädchen wieder Hoffnung zu schöpfen.
»Dürfen wir, Papa und Maman?«
fragte sie sofort bettelnd wie ein junger Welpe. Monsieur Devereux tupfte sich den Mund mit einer Serviette ab.
»Nun, es schickt sich zwar eigentlich nicht für ein junges Mädchen wie dich, aber da dein Bruder ja ebenfalls eingeladen ist, wollen wir mal eine Ausnahme machen. Sollen die jungen Leute sich doch ruhig ein wenig amüsieren. Was meinst du, meine teure Janine?«
Er küsste seine Frau, die neben ihm saß, galant die Hand.
»Gewiss, mein Lieber, gewiss«,
gab diese nur erfreut zur Antwort. Der restliche Abend verlief mit bedeutungslosem Geplänkel über Politik, Wirtschaft und Pferde im Wohnzimmer, so dass sich die Damen frühzeitig zurückzogen, gefolgt von Clément. Allein mit den beiden jungen Männern kam der Bankier auf die eigentliche Intention, seine Einladung zu sprechen. Zunächst aber zündete er sich eine Zigarre an und goss ihnen allen ein Glas edelsten Cognac ein.
»Monsieur le Chevalier, bevor ihr nach Châtellerault zurückkehrt, möchte ich euch noch ein Angebot unterbreiten, welches ihr euch durch den Kopf gehen lassen solltet.«
»Jetzt kommt's«,
dachte Marcel und bemühte sich, ein Schmunzeln zu unterdrücken.
»Wohlan, es dürfte bekannt sein, dass der Adel seit der Revolution finanziell nicht mehr sehr gut bestellt ist und Schlösser wie das eure...«
»Eigentlich handelt es sich mehr um einen Herrensitz«,
unterbrach Marcel.
»Wie dem auch sei, auch Herrensitze verschlingen eine Menge Unterhalt. Glücklicherweise bin ich in der Lage, euch diese Sorge zu nehmen, wenn ihr mir dafür einen lang gehegten Wunsch erfüllt und eine andere Sorge abnehmen würdet.«
»Eure Tochter, nehme ich an?«
Silvio spürte bei diesem Satz von Marcel, wie seine Beine nachgaben. Er wandte sich ab und biss sich auf die Zunge. Was wurde da gespielt? Scheinbar teilnahmslos starrte er aus dem Fenster in die Dunkelheit, während die beiden Männer hinter ihm über das Schicksal von Marie Devereux verhandelten.
»Monsieur, ich weiß Ihr Angebot zu schätzen, doch ich kenne eure Tochter kaum und, mit Verlaub, ich persönlich glaube nicht, dass man Liebe erkaufen kann.« »Oh, ich verstehe. Ihr ziert euch ein wenig«,
amüsierte sich der Bankier.
»Obwohl, eurer Hautfarbe nachzuurteilen, dürftet ihr auch nicht ganz reinrassig sein, ebenso wenig wie der Hengst, den ihr heute Morgen gekauft habt. In beiden Fällen ist die Abstammung der Schönheit nicht abträglich, Allein die Mitgift meiner Tochter wird euch überzeugen, und bitte, sprecht mir nicht von Liebe. Dafür hat ein junges Mädchen noch mehr als genug Zeit im Leben. Wenn Marie einmal euren Namen trägt, steht einer Trennung nach einigen Monaten der Wartezeit nichts im Wege.
Marcel schwieg. In ihm brodelte es, doch das wußte er gut zu verbergen. Wieder einmal hatte ihn seine Vergangenheit als Bastard eingeholt.
»Ich verlange natürlich heute keine Entscheidung von euch. Lernt meine Tochter und meine Familie besser kennen, solange ihr noch in Paris weilt. Ich bin sicher, wir sind gar keine so üble Wahl«,
sagte Devereaux selbstzufrieden und blies den Rauch seiner Zigarre in die Luft.
»Ich denke darüber nach«, versprach der junge Chevalier, und zu Silvio gewandt: »Kommt, mein lieber Cousin, es ist Zeit zu gehen.«
Hatte Marcel sich genug amüsiert? Silvio drehte sich um, und deutlich konnte Marcel sehen, wie Tränen in den dunkelblauen Augen schimmerten.
»Der Rauch«, murmelte Silvio entschuldigend und huschte an ihm vorbei.
Ein Diener reichte den Herren draußen die Umhänge und Hüte. Man verabschiedete sich höflich voneinander. Silvio sprach auf dem Heimweg kein einziges Wort mehr mit seinem Freund. Die gleiche Distanz wahrte er auch am darauffolgenden Abend, als die vier jungen, elegant gekleideten Leute in der Opernloge saßen und auf den Beginn der Vorstellung warteten. Aufgeregt fächelte sich Marie Luft zu. Vor der Bühne stimmte das Orchester die Instrumente ein. Marcel war hinausgegangen, um noch ein Programmheft im Foyer zu besorgen. Als er zurückkehrte, bemerkte Clément, der schräg hinter ihnen saß, wie Marcels Hand sanft über Silvios Schulter glitt, als er diesem das Programm überreichte. Silvio sah hoch und blickte in das lächelnde Gesicht seines Freundes. Dieses Lächeln war wenig verwandtschaftlich, eher bittend und zärtlich. Um die Mundwinkel des blonden Cherubs zuckte es verräterisch. Hatte er sich doch zuvor noch über die eher feindseligen Blicke des schönen Italieners seiner Schwester gegenüber gewundert, die neben Silvio saß. Kaum hatte der Chevalier wieder Platz genommen, als der Vorhang zum ersten Akt gezogen wurde. Schon bei der ersten Pause stand fest, dass es eine eher langweilige Vorstellung werden würde, auch wenn der abgedunkelte Raum Marcel Gelegenheit gegeben hatte, die Hand seines Freundes zu suchen, die dieser ihm jedoch immer noch erzürnt entzog. Die jungen Leute verließen die Oper früher als geplant, und Marcel lud sie aus Höflichkeit noch mit in das Palais ein, um einen Schlummertrunk zu sich zu nehmen. Sonst würden die Eltern Devereaux möglicherweise beleidigt sein, wenn ihre Kinder so früh von diesem von ihnen erhofften Stelldichein zurückkehrten. Aus dem geplanten Schlummertrunk wurden 3 Flaschen Champagner, und irgendwann war die hübsche Marie einfach auf dem Sofa zur Seite gesunken und eingeschlafen.
»Das war wohl ein Gläschen zu viel«,
stellte ihr Bruder spöttisch fest, als er sie auch nach mehrfachem Rütteln an den Schultern nicht wach bekam.
»Nichts zu machen«, gab er auf.
Marcel überlegte kurz.
»Bringt sie nach oben. Im ersten Stock steht ein Schlafzimmer leer. Ihr könnt bis morgen früh hier bleiben. Es ist besser, sie schläft erst ihren Rausch aus, bevor sie euren Eltern wieder unter die Augen kommt.«
Für diesen Vorschlag erntete er allerdings einen weiteren giftigen Blick aus Silvios Augen. Gesagt, getan. Das Feuer im Kamin verglühte langsam. Die alte Standuhr im Wohnzimmer schlug die Mitternacht. Bald herrschte im ganzen Haus nächtliche Stille und schläfrige Ruhe. Still und ruhig? Fehlanzeige. Silvio und Marcel stritten sich mit verhaltenen Stimmen in ihrem Schlafzimmer, das noch vom Schein zahlreicher Kerzen erhellt wurde. Alkohol zeigte bei Vampirnaturen keinerlei Wirkung. Sie hatten eine Karaffe mit Blut vorrätig, die sie nach dem Zubettgehen der Menschen leerten.
»Wie kannst du es wagen, dieses Weibstück in unserem Haus übernachten zu lassen?«
war Silvio explodiert, als sich die Tür hinter ihnen geschlossen hatte.
»Bitte beruhige dich.
Ich habe keinerlei Absichten mit dieser Marie, so glaub mir doch. Ach ja, und was sollte dann dieses Theater mit Heirat und Mitgift? Silvio, wir brauchen Geld, um unseren Lebensstandard halten zu können. Daran führt kein Weg vorbei. Eine Pferdezucht aufzubauen kostet sehr viel Zeit. Vergiss bitte nicht, dass wir ewig leben. Aber als Bettler macht das für wahr keinen Spaß. Und deshalb verkaufst du dich?
Wieder standen Tränen in Silvios Blick.
In diesem Fall nur meinen Namen. Ich würde sie niemals anrühren. Glaub mir doch endlich.
Wie kann ich das? Du hattest doch schon mal was mit einer Frau. Das hast du mir selbst erzählt.
Wütend riss Silvio sein Hemd auf, warf es in die Ecke, setzte sich mit nacktem Oberkörper auf die Bettkante, vergrub das Gesicht in den Händen.
Und das liegt Jahrzehnte zurück. Außerdem hat es nichts bedeutet.
Marcel blickte Silvio voller Sorge an und begann sich ebenfalls zu entkleiden. Wie sollte er seinen Freund überzeugen, dass es bei dem Vorschlag Devereaux wirklich nur um ein Geschäft ging? Dass er keinerlei Interesse an dem Körper dieser 18-Jährigen hatte, so verlockend dieser auch für andere Männer sein mochte? Er trat zu Silvio, fuhr mit seiner Hand durch dessen dunkle Locken, öffnete das Band, das die Haare zu einem Zopf im Nacken gebunden hielt. Silvio riss sich unwillig los und stand auf.
»Es ist besser, ich gehe«,
fauchte er und wollte nach seiner Jacke greifen, als sich Marcells Arme von hinten um ihn schlangen. Silvios Körper war seit seiner Wandlung von makellos weißer Schönheit. Selbst die Bissnarben, die Marcel hinterlassen hatte, als Silvio noch ein Mensch war, waren verschwunden. Im Kontrast dazu standen die schwarzen Haare und tiefblauen Augen.
»Du kannst gehen, wohin du willst, aber ich lasse dich nicht los«,
flüsterte der Chevalier zärtlich in sein Ohr. Sein kühler, leicht erregter Atem streifte dabei Silvios zornig erhitzte Wangen, wandelte Zorn in Verlangen, während seine Hände begehrlich über den bloßen Oberkörper seines Freundes glitten. Eine einzelne Träne löste sich aus nachtblauen Augen und floss langsam über die Wange, bis Marcel sie wegküssen konnte. Silvio lehnte sich sehnsüchtig an seinen Freund, dessen seidige Bräune sich deutlich von seiner eigenen Hautfarbe abhob. Sein rasender Puls verbot ihm jede weitere Bewegung. Marcels Hände ließen Eissplitter und Funken gleichzeitig über seine bloße Haut tanzen. Er überließ sich den Liebkosungen bis zu jenem Punkt, an dem er sich ganz aufgeben musste, um dieser unbändigen Lust Herr zu werden. Im oberen Stockwerk erwachte Marie Devereaux mitten in der Nacht, weil sie einen unbändigen Durst verspürte. Sie erhob sich vom Bett und blickte an sich herunter, um festzustellen, dass sie immer noch vollständig bekleidet war. Wo befand sie sich hier? Richtig, im Haus des hübschen Chevalier Saint-Jacques. Langsam kehrte die Erinnerung zurück an den misslungenen Opernabend, den prickelnden Champagner. Oh je, was mochten wohl ihre Eltern von ihr denken, wenn sie nach Hause kam, womöglich, dass etwas ganz anderes geschehen war? Bei diesem unsittlichen Gedanken musste sie wieder kichern. Sie schlug die Hand vor den Mund, als sie bemerkte, wie ihr Bruder sich im Schlaf regte. Keinen Mucks mehr. Vorsichtig schlich sie aus dem Zimmer und im Dämmerlicht die Treppe hinunter. Wo mochte die Küche sein? Sie schaute sich suchend um. Ein schwacher Lichtschein unter einer der Türen im Erdgeschoss zog sie wie magisch an. Auf Zehenspitzen schlich sie näher, legte vorsichtig ihr Ohr an die Tür. Ein Stöhnen und Seufzen war dahinter zu hören. Nun war ihre Neugierde erst recht geweckt. Sie beugte sich vor, um einen Blick durch das Schlüsselloch zu erhaschen. Was sie sah, waren zwei geschmeidige Körper in erregender Wildheit ineinander verschlungen. Marie spürte, wie sie von diesem Anblick mitgerissen wurde. Je länger sie zusah, obwohl sie genau wusste, dass es falsch war, desto enger kam ihr die Schnürung ihres Mieders vor. Sie spürte beschämt, wie die Erregung auf sie übergriff, dennoch konnte sie sich nicht losreißen. Silvio kniete derweil über Marcel gebeugt auf dem Bett, drückte lachend dessen Arme an den beiden Handgelenken fest in die Kissen, so daß sein Freund hilflos dazuliegen schien. Doch der lachte auch. Für einen winzigen Moment hielt Silvio inne, als hätte er den Lauscher an der Wand bemerkt. Er wandte den Kopf zur Türe hin, und es schien, als würden seine Mitternachtsaugen Marie direkt ansehen. Ein triumphierendes Lächeln flog über sein knabenhaftes Gesicht, das wohl besagen sollte, »Du bekommst ihn nicht!« Einen Sekundenbruchteil glaubte sie, dabei die Fangzähne eines Raubtieres in seinem Munde zu erkennen. Doch das konnte nicht sein. Sie schalt sich innerlich eine Närrin, die zu viel Champagner getrunken hatte. Derweil wandte sich Silvio wieder Marcel zu, der immer noch unter ihm lag, schmiegte sich an ihn und presste seine Lippen auf die seinen, küsste ihn mit einer Ekstase, dass dieser sich unter ihm aufbäumte.
»Na, na, Schwesterchen, wie untugendhaft von dir!«
ertönte Clemence flüstern hinter seiner Schwester, die errötend und völlig durcheinander hochfuhr. Clement bedachte sie mit einem spöttischen Blick. Er war ihr gefolgt, nachdem er kurz aufgewacht war und bemerkt hatte, dass er allein im Raum war. Nach einem Blick auf ihr bebendes Dekolleté warf er nun selbst einen Blick durch das Schlüsselloch, bevor er sich wieder erhob und Marie am Arm von der Türe fortzog.
»So wie es aussieht, würde der Chevalier vielleicht den Tisch, aber niemals sein Bett mit dir teilen«,
raunte er ihr dabei zu. »Lass mich los, du Scheusal«, wehrte sich die Schwester und rannte zurück in den ersten Stock. Clement folgte ihr besonnen. Sie war gerade dabei, das zu enge Mieder zu lockern, als er den Raum betrat. Noch immer ging ihr Atem schneller als gewöhnlich. Clement spürte die gleiche Enge ganz woanders. Um sich das nicht anmerken zu lassen, ließ er sich auf das Bett fallen, zog die Decke halb über sich und verschränkte die Arme hinter dem Kopf.
»Da hätte ich ja wohl bessere Chancen bei dem Chevalier«,
stichelte er erneut. Dabei war ihm dieser Gedanke gar nicht so unangenehm, wobei er nicht wusste, für wen er sich entscheiden würde, denn er war ja nicht hinter einem Adelstitel her. Die beiden jungen Männer gefielen ihm ausnehmend gut, aber das wusste er wohl zu verbergen. Marie warf nun ihm einen wütenden Blick zu. Am liebsten hätte sie ihm irgendeinen festen Gegenstand an den Kopf geworfen. »Ich hasse dich«, zischte sie stattdessen. Immer noch versuchte sie verzweifelt, ihre Gedanken unter Kontrolle zu bringen. Woher kam dieses unglaubliche Verlangen nach den gleichen Berührungen, die sie dort unten beobachtet hatte? Clement gluckste.
»Wird Zeit, dass du unter die Haube kommst, damit du auch was davon hast.«
»Widerling!«
»Was denn? Gib's doch zu, du hast gerade zum ersten Mal gemerkt, dass du eine richtige Frau bist.«
Jetzt flog doch eine der kleinen Bronzefigürchen vom Boudoir-Tisch in seine Richtung. Clement wich aus und die Figur landete auf den weichen Kissen.
»Hey, kein Grund, mich umzubringen. Ich bin dein Zwilling schon vergessen, wenn ich nicht weiß, was in dir vorgeht. Wer dann?«
protestierte er mit gespielter Empörung. »Ach, verdammt!« kam es völlig undamenhaft aus dem Mund seiner Schwester, als er sich ebenfalls in die Kissen fallen ließ. An Schlaf war für sie nicht mehr zu denken. Clement tröstete sie.
»In 4 Stunden geht die Sonne auf. Dann besorge ich uns eine Droschke und wir fahren nach Hause.«
Marie nickte nur und drehte sich herum. Den Traum, einmal in den Armen des Chevaliers zu liegen, musste sie in dieser Nacht begraben, nach dem, was sie gesehen hatte. Sie wollte ihn am liebsten niemals wiedersehen.
Thank you.